Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Om Baby, deinem alternativen Podcast bei Kinderwunsch. Ich bin Bernadette, falls du mich noch nicht kennst. Ich bin Yogalehrerin, Kinderwunschdoula und vor allem auch Mentorin für Frauen auf ihrem ganz eigenen Weg zum Wunschkind. Und in meinen Begleitungen führe ich ganz viele Gespräche mit Frauen im Kinderwunsch und da kommt vor allem eine Frage immer wieder. Und zwar, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, etwas abklären zu lassen? Und was passiert dann wirklich? Zwischen Google, ChatGPT, gut gemeinten Ratschlägen und einzelnen Hormonwerten entsteht da oft nämlich nur eines, und zwar ganz viel Unsicherheit, Druck und das Gefühl, auch etwas übersehen zu haben. Und deshalb habe ich mir heute für dich eine Expertin eingeladen, und zwar die Frauenärztin Andrea Lederer. Vielleicht kennst du sie auch schon von Instagram. Sie hat einen wirklich tollen Auftritt, also falls du sie noch nicht kennst, schau unbedingt auch einmal bei ihr vorbei. Wie immer ist natürlich alles dann in den Shownotes verlinkt. Aber über was sprechen wir heute genau? Und zwar, wir sprechen darüber, was sie tut, wenn eine Frau mit Kinderwunsch zu ihr kommt, welche Abklärungen wirklich sinnvoll sind und wann der Schritt in eine Kinderwunschklinik Sinn macht. Und wir sprechen auch darüber, warum einzelne Werte oft nicht die Wahrheit über deinen Körper erzählen. In dieser Folge soll es vor allem um eines gehen, und zwar Klarheit und vielleicht auch ein Stück mehr Vertrauen in deinen eigenen Weg. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, hallo liebe Andrea, ich freue mich sehr, dass du heute da bist in meinem Podcast. Vielleicht kennen dich einige schon von Instagram, da bist du ja auch sehr präsent. Also ich finde es auch immer schön, weil du auch andere Themen einmal ansprichst als Frauenärztin. Aber ich würde dich einladen, vielleicht magst du dich auch noch ganz kurz vorstellen, unseren Hörerinnen.
Ja, hallo Bernadette, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier in diesem Podcast über meine Themen zu sprechen. Ja, mein Name ist Dr. Andrea Lederer, ich bin Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe in Salzburg. Da habe ich meine Privatpraxis, bin aber inzwischen eigentlich, würde ich sagen, ganzheitliche Frauenärztin. Ich bin Ayurveda-Medizinerin, ich bin Kinder- und Jugendgynäkologin und bioidente Hormontherapeutin nach Dr. Rimkus und habe in den vielen Jahren, in den letzten über 20 Jahren meiner klinischen medizinischen Tätigkeit, mein Spektrum von der Schulmedizin einfach nach links und rechts ausgeweitet und habe festgestellt, dass Frauen einfach oder Frauengesundheit viel mehr ist als nur eine Schiene. Und auf Instagram, das bin ich aktiv, genau, das macht Spaß, hier einfach mein Wissen und meine alltägliche Arbeit ein bisschen mit den Patienten oder Nicht-Patienten, mit den Followern, mit meiner Community zu teilen. Und ich sehe einfach, dass der Bedarf auch sehr hoch ist. Also ich kriege viele Anfragen, ich weiß das oder ich merke, dass viele Themen, die ich da anspreche, sich viele nicht trauen anzusprechen. Ja? Und wenn ich da den ersten Schritt mache, dann fällt es den Frauen einfach leichter, da einmal drüber zu reden mit ihrem Frauenarzt oder mir Fragen zu stellen, die wichtig sind.
Ja, eben das fand ich auch besonders schön. Einerseits diesen ganzheitlichen Ansatz und dass du eben auch Themen ansprichst, die teilweise nicht angesprochen werden, wo Frauen vielleicht auch nicht wissen eigentlich, dass das ein Thema sein könnte, dass man das anspricht.
Ja, also absolut. Genau, das sind natürlich vor allem diese sexuellen Themen. Sexualität ist einfach immer nur ein Tabu und wird immer gleich so abgestempelt, wobei das auch auf Instagram ein bisschen schwierig ist, da offen drüber zu reden, ohne gleich jetzt zensuriert zu werden. Aber es geht da einfach nur um wirklich empathisches Ansprechen von Sexualitätsthemen oder gynäkologischen Themen, genau.
Ja, eben, weil da vieles trotzdem noch tabu ist, leider, ne?
Genau, genau. Und immer gleich in die Schiene Pornografie und so rutscht. Und dabei finde ich, ist es so wichtig, dass sich Frauen austauschen, auch auf den Plattformen über ihre Sexualität und was sein darf und was nicht. Da sieht man gerade jetzt wieder diese Gewalt bei Frauen, bei der Colleen Fernandez. Dieser Fall macht ja riesen, Riesenschlagzeilen und ich finde super mutig, darüber zu reden und wie viel Anschluss sie da jetzt kriegt und Unterstützung.
Absolut. Ja, da tut sich einiges.
Genau.
Unser heutiges Thema passend zum Podcast ist im Kinderwunsch. Also du begleitest ja auch Frauen bei Kinderwunsch. Was ist dir da zum Beispiel in einem Erstgespräch besonders wichtig? Also ich würde sagen, es kommt eine Frau zu dir und sie erzählt dir, dass sie Kinderwunsch hat. Wie gehst du da vor? Was, ja.
Also, das kommt sehr häufig vor, dass Frauen kommen in einem gewissen Alter und dann eben sagen, naja, und jetzt fängt halt so Kinderwunsch an. Sie wollten jetzt einfach mal schauen, ob alles in Ordnung ist bei ihnen, ob es funktionieren kann. Und man muss da zwei verschiedene Patientengruppen, glaube ich, unterscheiden. Das eine ist die junge oder mitteljunge Frau, die einfach sagt, so, jetzt bin ich verheiratet oder auch nicht. Also ich will das jetzt auch nicht da zum Thema machen und muss auch nicht sein, aber ich habe einen fixen Partner, ich bin in einer glücklichen Beziehung und wir zwei denken jetzt einfach über Kinder nach. Und die aber keine Probleme hat, keine Vorgeschichte hat, nicht operiert wurde, nicht schon seit 5 Jahren probiert, schwanger zu werden. Und da gehe ich dann sehr gern drauf ein und sage, naja, wie ist denn der Zyklus? Also man kann dann sehr, sehr gut anhand des Zyklus-Trackings oder des Zyklusverlaufs herausfinden, ist alles in Ordnung oder nicht. Also Frauen, die einen sehr regelmäßigen Zyklus haben, wobei das immer zwischen 25 und 35 Tagen alles normal ist. Also wenn jedes Monat 32 Tageszyklen oder 33 Tage sind und sie keine Beschwerden hat und keine Schmerzen und keine übermäßig starke Blutung und kein schweres PMS, dann kann man sagen, okay, das schaut alles recht normal aus. Es folgt dann natürlich die Untersuchung, wo ich anhand vom Ultraschall sehr gut sehen kann, ob an den Eierstöcken alles in Ordnung ist, ob so organisch alles passt, in welcher Zyklusphase es ist. Aber ich kann dann die Patientin beruhigen und sagen, ja, dann viel Spaß, dann probieren Sie es jetzt einfach einmal und schauen halt ein bisschen auf den optimalen Zeitpunkt. Also das ist das Einzige, ich erkläre dann halt schon, wo ist denn die Ovulation, wo ist der Eisprung, wann kann man denn überhaupt schwanger werden. Das ist eine wichtige Information, glaube ich, die viele aber auch tatsächlich nicht haben. Und die zweite Patientengruppe sind halt Frauen, die wirklich gezielt zu mir kommen, auch wegen der Hormontherapie, die sagen, boah, ich habe eine Odyssee hinter mir, niemand kann mir helfen, ich probiere seit Jahren schwanger zu werden. Und dann versuche ich sie mal abzuholen, einfach wirklich ihnen den Raum auch zu geben, in meiner Praxis alles loszulassen. Da fließen dann oft Tränen, weil die Belastung einfach so hoch ist und sehr viel Stress auf den Schultern dieser Frauen lastet, weil es auch gesellschaftlich ja immer so ein Muss ist. Also man ist verheiratet, man hat einen Partner und jetzt muss das Kind kommen. Und da glaube ich, ist es ganz wichtig, einfach mal offen zu sein, mit ihnen zu reden und zu sagen, so, jetzt machen wir uns einen Plan. Und bin ein sehr strukturierter, organisierter Mensch und ich habe den Eindruck, dass gerade dieses Durchchecken, abzuklären, was sind für Ursachen, was haben wir schon ausgeschlossen, nach dem Ausschlussprinzip zu gehen und dann ihnen auch zu sagen, unser Fahrplan für die nächsten 6 Monate ist jetzt, machen wir mal die Untersuchung, dann machen wir mal einen Hormonstatus, erste, zweite Zyklushälfte, dann geben wir vielleicht irgendwelche Supplemente, wir machen Lifestyle-Beratung. Also, und wenn die dann wissen, ah, okay, für die nächsten 6 Monate, ich habe jetzt was, was ich auch selbst in die Hand nehmen kann. Oder die Frau Doktor weiß jetzt, was sie tut. Das gibt den Frauen einfach ein gutes Gefühl. Und ich mache dann immer so Follow-up-Termine, dass man sagt, okay, man macht mal ein Zeitfenster von 4 bis 6 Monaten, wo man was verändert und dann setzt man sich wieder zusammen, kontrolliert oder bespricht die Hormonwerte zum Beispiel. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, nicht nur mehr Druck aufzubauen
Ich
und
wollte
immer.
gerade sagen.
Genau. Und vor allem auch immer positiv. Ich meine, das liegt in meinem Naturell, dass ich ein sehr optimistischer, positiver Mensch bin und das immer bejahend alles angehe. Natürlich gibt es Fälle, wo es leider dann nicht auf natürlichem Weg funktioniert, die Schwangerschaft. Aber ich gehe mal primär davon aus, dass mir jemand gegenüber sitzt, wo es funktionieren kann.
Da hast du sicher schon viel auch gesehen, oder wo es
Ja,
dann eben, ja, genau.
genau. Also man muss wirklich sagen, dass wenn die Frauen sich dann in einer Atmosphäre diesen Stress loslassen können oder auch kleine Schräubchen, oft sind es minimale Dinge, die bei einer ungewollten Kinderlosigkeit nicht funktionieren. Also wenn man da dran dreht und es funktioniert dann doch. Also ich habe viel gesehen, was mir auch den Luxus erlaubt, optimistisch zu sein. Ja? Also Gott sei Dank kommt es in zwei Drittel oder fast drei Viertel der Fälle schon vor, dass die Frauen dann früher oder später schwanger werden. Manche sogar
Ah,
sehr
das ist schön.
bald.
Ich würde gerne nochmal zurückgehen. Das heißt, du würdest den jungen Frauen sozusagen oder die eben empfehlen, wirklich zu schauen, wie ihr Zyklus auch ist. Würdest du da Zyklus-Tracking auch empfehlen oder wie finden die heraus dann, wann der Eisprung ist? Also, dass sie da nicht zum falschen Zeitpunkt dann probieren. Was würdest du da mal als.
Also Zyklus-Tracking ist schon immer die Voraussetzung. Also das, was ich den Frauen empfehle, ist, sich eine gute App runterzuladen. Dann tue ich mich auch leichter, weil die spucken ja dann immer aus, wie lang der Zyklus ist und wie regelmäßig und unregelmäßig. Dort dann halt auch vielleicht so Symptome. Ich finde immer der beste Hinweis auf Ovulation ist diese Zervixschleimbeobachtung. Also Frauen, die ja, suffiziente Ovulation, also Eisprung haben, die haben immer einmal im Monat diesen Zervixschleim, der so eiweißartig ist. Da gibt es ja gerade ein aktuelles dazu, wo man das sieht, sehr gut, wie dieser Zervixschleim eigentlich beschaffen sein soll. Der wird dünn und durchlässig für die Spermien. Und das ist oft ein Missverständnis, dass die Frauen glauben, okay, das ist am 14. Zyklustag. Also das ist einfach 2 Wochen nach der Regelblutung kommt dieser Eisprung. Wenn man jetzt aber einen 35-Tage-Zyklus hat, dann ist es nicht der 14. Tag, weil wichtig ist zu wissen, dass die zweite Zyklushälfte, die Gelbkörperhormonphase, immer mit 2 Wochen stabil ist. Das heißt, wenn man jetzt 35 Tage hat, rechnet man 14 Tage vor, dann hat man im Prinzip erst am 21. Zyklustag diesen Eisprung. Und viele probieren dann um den 14. Tag herum Sex zu haben und schwanger zu werden. Und es funktioniert und funktioniert nicht. Das ist einfach der falsche Zeitpunkt. Und
Das geht sich nicht aus.
diese Mini-Aufklärungsinformation, also dieses im Gespräch, und da wundere ich mich dann oft, dass das einfach nicht früher schon den Frauen irgendwo kommuniziert wurde, das ist oft einfach der Game Changer. Ja, also wenn die dann wissen und dann sage ich, okay, dann passt um den Tag herum halt auch noch auf den Zervixschleim auf. Und wir nennen das so schön Verkehr zum optimalen Zeitpunkt, VZO. Also das bedeutet, dass da halt dann die größte Chance ist, dass man wirklich schwanger werden kann. Und
Und
entschuldige, weil du gesagt hast, diesen jungen Frauen, also die so einfach mal drauf los jetzt versuchen können, schwanger zu werden, da sage ich, okay, tut's mal ein halbes Jahr, Jahr Zyklus-Tracking, versucht einfach zu dem Termin dann auch ungeschützten Verkehr zu haben. Man sollte dann auch Supplemente nehmen, also Folsäure ist ganz wichtig und eine gute Vitaminbalance. Und dann, wenn es innerhalb von einem Jahr nicht funktioniert, dann sehen wir uns wieder. Also dann besprechen wir es und dann werden wir einfach weiterführende Maßnahmen einleiten oder wenn Sie vorher Probleme bekommen.
ja, das ist eben, das ist wichtig zu wissen,
Genau.
weil das wollen die meisten dann auch meine Hörerinnen immer wissen, wann starte ich dann los? Ist vielleicht teilweise auch individuell, wenn du eine Frau hast, die dann schon sehr, dass du dann vielleicht früher schon schaust. Also ich finde es da auch oft wichtig, dass man gut zu sich hinspürt auch oder wie es einem geht damit. Aber das prinzipiell einmal, das ganz okay ist, dass man da auch ein bisschen einen Druck rausnimmt.
Genau.
Und was ich aber auch wichtig finde, was ich immer der dazu sage, ist natürlich, geht es dann auch um einen Mann. Oder der gehört natürlich auch dazu. Das möchte ich auch immer betonen.
Ganz genau.
Ja.
Also das, glaube ich, ist auch das große Missverständnis, dass immer diese Last auf den Schultern der Frau ist und sitzt. Und dabei ist es aber in einem Drittel der Fälle auch der Mann, der unfruchtbar sein kann oder der Probleme machen kann. Es muss ja nicht immer gleich Sterilität sein, aber es kann halt sein, dass die Spermienqualität nicht so gut ist. Und bei der Abklärung nach den Leitlinien, nach den ÖGGG-Leitlinien, ist es so, dass man im Prinzip einmal erst von Kinderlosigkeit oder primärer Sterilität spricht, wenn man 2 Jahre lang versucht hat, schwanger zu werden und dann nichts passiert. Das ist jetzt ein sehr langer Zeitraum. Wo man erst danach dann Hormonstatus, vielleicht auch eine Durchgängigkeitsprüfung bei der Frau macht, das Spermiogramm beim Mann und dann fängt erst diese Kaskade an. Ich mache gerade diese Lifestyle-Beratungen sehr gern bei den Frauen viel, viel früher, weil da können sie selber viel in die Hand nehmen und genauso kommuniziert es aber auch, dass der Mann was machen muss. Also wenn der Mann jetzt übergewichtig ist, überhaupt keine Bewegung macht, raucht, zu viel Alkohol trinkt, Das sind einfach Faktoren, die die Spermien nicht gerade verbessern. Und das versuche ich dann auch den Frauen so nach Hause auszurichten. Die wissen das zwar dann meistens schon und es ist oft ein Kommunikationsproblem, vielleicht in der Beziehung auch oder schwierig halt. Aber ich versuche da die Männer schon auch mit ins Boot zu holen. Aber meistens sitzen die Frauen, wenn es um Kinderlosigkeit geht, allein in der Praxis.
Ja, ja, nehme ich eben auch wahr, und dass Frauen da ganz viel auf sich nehmen. Also das habe ich im Podcast auch schon thematisiert, wo man sich auch schauen kann, dass man die Männer auch mit ins Boot holt zum Beispiel.
Ja, genau.
Und das heißt, also wenn dann, es hat nicht geklappt nach einem Jahr, dann würdest du mal deinen Hormonstatus machen auch.
Genau, abhängig vom Zyklus, ja, und von diesem Zyklus-Tracking, ob man Hinweis hat, dass ein Eisprung stattfindet oder nicht. Wenn das jetzt eine Frau ist zum Beispiel, die sagt, boah, nein, ich habe eigentlich schon sehr unregelmäßige Zyklen, das ist mal 25 Tage, dann habe ich mal 40 Tage keine Regelblutung, dann kommt es wieder nach 14 Tagen. Also so ganz unregelmäßige Zyklen sind natürlich schon ein Hinweis, dass hormonell was nicht stimmt. Und dann würde ich empfehlen, einmal einen Hormonstatus zu machen. Sehr häufig ist ein bisschen altersabhängig, jenseits der 35 sind es oft diese Gelbkörperhormonschwächen, dass Frauen zwar einen Eisprung haben, dieser Gelbkörper aber zu wenig Progesteron produziert, um eine Schwangerschaft wirklich aufrechtzuerhalten. Und da kommt es dann oft zu einer verkürzten zweiten Zyklushälfte. Also manche Frauen tun ja auch schon Temperatur messen oder Zyklus-Tracking, also mit Ovulationstests oder LH-Messungen. Und also da gibt es Verschiedenes, was man auch machen kann, um den Zyklus noch zusätzlich zu tracken und zu beobachten. Gerade bei der Temperaturmessmethode sieht man halt, okay, es war ein Eisprung, die Temperatur ist angestiegen, aber fällt zum Beispiel nach 10 oder 9 Tagen schon wieder ab. Also, dass man diese zweite Zyklushälfte mit den 14 Tagen nicht hat. Und da würde ich dann einen Hormonstatus empfehlen am 21. Zyklustag. Das ist so eine Woche nach der Ovulation, um zu sehen, wie hoch ist denn das Progesteron, ist es ausreichend und im Verhältnis zum Östrogen ist immer wichtig zu schauen. Und da sehen wir dann sehr häufig diese Gelbkörperhormoninsuffizienz.
Und wenn jetzt aber der Zyklustag 35 Tage ist, dann trotzdem am 21. oder würdest du da schauen, je nachdem nach Zykluslänge natürlich auch, ne? Da müssen wir auch
Genau.
drauf achten. Weil das
Genau.
auch manche, glaube ich, pauschal dann machen am 21. Zyklustag, und das kann dann auch zu früh sein,
Fehlen.
ne? Ja,
Genau, da
genau.
kommt es dann zu Fehlinterpretationen des Hormonstatus. Also optimal wäre eine Woche nach dem Eisprung. Wenn man jetzt Temperatur misst und sieht, ah, jetzt habe ich einen Eisprung gehabt, dann eine Woche danach. Oder wenn man Ovulationstests im Harn macht, dann oder ihn spürt den Eisprung oder den Zervixschleim beobachtet, also eine Woche nach Eisprung. Das wäre eben bei einem 35-Tage-Zyklus relativ spät. Ja? Also da ist man nachher schon beim 28., 27. Zyklustag. Das ist ganz was anderes als der 21. klarerweise.
Und
Da ist
wenn
man
man zu spät dran wäre, dann fällt das Progesteron ja sowieso wieder ab. Also wenn man
ganz
nicht schwanger
genau.
ist, ne? Also
Ganz
dann
genau.
wird es das auch verfälschen.
Ja.
Und die Hormonwerte zu Beginn des Zyklus, das machen ja sehr viele, dass sie da am Zyklustag 3 die Hormonwerte abnehmen.
Ja, also das ist vor allem bei Frauen, die ganz lang keine Periode kriegen, also die Oligomenorrhoe, wenn man wirklich Phasen hat, wo man mal 2, 3 Monate keine Regelblutung hat, da geht es immer ein bisschen um das PCO-Syndrom, wo ja erhöhte Androstenedion- und Testosteronwerte, also männliche Hormone, erhöht sind und auch ein Östrogen-Progesteron-Defizit meistens da ist. Es kann aber auch zum Beispiel ein zu hohes Prolaktin dazu führen, dass keine Regelblutung stattfindet. Also dann macht man 3. bis 5. Zyklustag diese Blutabnahme. Da schaut man sich dann das LH-FSH-Verhältnis an und eben das Prolaktin dazu. Und ich mache bei allen meinen Hormonstaaten und Hormonuntersuchungen immer die Schilddrüse mit dazu, weil die Schilddrüse einfach als Taktgeber für die Eierstöcke ein ganz wesentliches Organ ist und es ganz, ganz wichtig ist. Also das ist auch so ein Red Flag, wenn eine Frau mit einem TSH-Wert von 3,8 in die Praxis kommt und sagt, na, ist eh alles in Ordnung, hat man ja gesagt, aber das ist schwierig möglich, also dass man da schwanger wird mit so einem TSH-Wert.
Eben auf das wollte ich auch eingehen, dass die Hormonwerte, die Referenzwerte sind ja oft andere. Also ob man jetzt schwanger werden will oder ob es einfach normale Hormonwerte oder normale Werte eben so gesehen, ne?
Ja,
Ja,
genau.
also
Also
da macht es einen Unterschied.
genau, also das ist, wobei ich fast keine Frau finde, Also in der Altersgruppe, ja, man muss es ja altersadaptiert, im Alter darf es ein bisschen höher sein, aber die meisten Frauen mit einem hohen TSH, das ist ja auch ein bisschen widersprüchlich, hohes TSH bedeutet, man hat eine Schilddrüsenunterfunktion, weil ja das thyroideastimulierende Hormon in der Hypophyse versucht, die Schilddrüse zu aktivieren, und wenn die lahm ist und zu wenig arbeitet, dann wird das TSH immer höher. Also da glauben ja auch viele, wenn sie ein hohes TSH haben, sie haben eine Überfunktion, aber es ist im Endeffekt eine Unterfunktion. Und das Problem ist, dass die meisten sich mit dieser latenten Unterfunktion nicht wohlfühlen. Also die haben oft Darmprobleme, die nehmen an Gewicht zu, die haben eben keinen regelmäßigen Zyklus. Das sind auch oft dysphorische Symptome, also so schlechte Stimmung, Traurigkeit, Antriebslosigkeit und so weiter. Also die meisten, wenn man nachfragt, und den Luxus habe ich bei mir in der Praxis, dass ich genug Zeit habe, dass ich mit ihnen halt ausführlich rede, dann merkt man schon, okay, so richtig gut geht es ja mit dem Wert nicht. Und die Schwangerschaft kann natürlich dann auch nicht eintreten. Ne?
Ja, das finde ich eben schön bei dir auch, dass du das ganzheitlich auch anschaust. Also nicht nur auf, ich sehe auch oft, dass dann einzelne Hormonwerte, weiß nicht, was du dazu sagst, aber die sind jetzt auch nicht in Stein gemeißelt oft. Vielleicht gibt es manche schon, die, aber es ist nicht alles in Stein gemeißelt, jetzt auch wenn man da einen vermeintlich schlechten Hormonwert hat, ne?
Genau. Und ich meine, gerade die Schilddrüse lässt sich halt einfach auch ganz easy substituieren. Also wenn da zu wenig Schilddrüsenhormone da sind, man macht dann immer außer dem TSH-Wert auch immer nur das freie T3 und das freie T4, um zu sehen, wie diese Werte sind, ob es eine latente Schilddrüsenunterfunktion ist. Und wenn man das dann mild substituiert mit Schilddrüsenmedikamenten, die gut vertragen werden, wenn sie gut dosiert sind, dann ist das auch ganz schnell aus der Welt geschafft, dieses Problem. Und das ist wirklich, also da kann ich Geschichten erzählen aus der Praxis. Also da waren Frauen da, die kommen und haben gesagt, oh Mann, ich bin jetzt seit einem Jahr, wäre ich nicht schwanger, und irgendwie, es ist jetzt schon eilig. Dann habe ich gesagt, okay, schauen wir uns einmal den Schilddrüsenwert, oder sie bringen schon einen Hormonstatus mit und haben ein TSH von 2,8 oder so. Und dann sage ich, ja, okay, dann nehmen wir es streng, sind wir streng, gell, wenn es nicht funktioniert. Und stellen einmal die Schilddrüse ein auf einen Wert von 1,5 bis maximal 2, aber eigentlich ist es unter 1,5 der Zielwert, wenn man schwanger werden möchte. Und dann macht man das 2 Monate, und dann ruft sie bei meiner Assistentin an und sagt, ja, sie möchte einen Termin ausmachen für die Schwangerschaftsfeststellung.
Ja, das
Also
ist schön.
darum sage ich, manchmal sind es einfache Rädchen, und wo man den Frauen helfen kann, und wo es halt dann wirklich schnell funktioniert und schnell läuft, dass die Schwangerschaft eintritt. Ja.
Aber das heißt, oft siehst du auch diesen Progesteronmangel und aber das jetzt zum Beispiel, misst du auch den AMH-Wert oder ist hier der ja, so
Ja,
auch
der
eine Red
AMH-Wert.
Flag,
Ja, der
oder?
AMH-Wert. Also das ist ein häufiges Thema. Die Reproduktionsmediziner machen den AMH-Wert natürlich, um die Follikelreserve zu kennen. Und da sind wir einfach dann schon eine Stufe weiter, wenn man in eine Kinderwunschklinik geht. Hat alles seine Berechtigung. Aber in der klassischen, normalen Praxis, bei der Beratung von Frauen, die schwanger werden möchten, die kommen oft und sagen, kann ich meine Fruchtbarkeit testen? Ja, wie kann ich meine Fruchtbarkeit testen? Und dann möchten sie den AMH-Wert. Und ich erkläre ihnen dann aber immer, dass ich den sehr ungern mache, weil wir haben keinen richtigen Cut-off. Was tun wir denn mit einem schlechten AMH-Wert? Dann werden sie verunsichert, und ich würde nie einer Patientin sagen, sie kann nicht schwanger werden, nur weil der AMH-Wert jetzt schlecht ist. Das machen aber viele draußen, und das ist zusätzlicher Stress. Also, und er ist nicht so validiert, dass man jetzt wirklich sagen kann, das AMH von 1 bedeutet, dass man sicher nicht mehr schwanger wird mit 90%, und der gute AMH-Wert ist hundertprozentig, dass sie in 3 Monaten schwanger ist. Und daher finde ich, dass jetzt diese Interpretation so problematisch ist und den Frauen noch mehr Druck macht. Ich erkläre den Frauen das dann, meinen Patientinnen, so, und dann sagen sie, ah, okay, ja, jetzt verstehe ich, was sie meinen. Okay, lassen wir es, machen wir es nicht. Gell? Also da gibt es andere Parameter, die viel relevanter sind in meinen Augen.
Und was wäre das, die anderen Parameter, die du da
Naja, das Östrogen, also es ist der Zyklus, ja, die Zyklusgesundheit, das heißt ein regelmäßiger Zyklus, wo man Ovulation feststellt. Also das ist ein ganz wichtiger Parameter. Es ist Östrogen-Progesteron-Verhältnis. Also wenn das Progesteron in der zweiten Zyklushälfte im Verhältnis zum Östrogen zu niedrig ist, dann haben die Frauen erstens meistens Regelbeschwerden, und dann kann einfach oft der Schwangerschaft auch nicht halten. Das heißt, da gebe ich dann bioidentes Progesteron zum Substituieren. Es sind Stressoren, ja, der Lifestyle von den Frauen, der da wesentlich eine Rolle spielt. Und ganz viele redet dann an und sagt, naja, was sie halt macht, ja, beruflich. Und das sind oft Powerfrauen, das sind gestresste, tolle, taffe Frauen, die aber, der Körper kann nicht bereit sein für eine Schwangerschaft, wenn man immer im Alarmmodus und im Fluchtmodus agiert quasi. Also da soll sich eine Schwangerschaft einnisten, das kann nicht funktionieren. Das heißt, Stressreduktion ist einfach auch ganz ein wesentlicher Bestandteil dieser ganzheitlichen Herangehensweise.
Und dann tut sie eben schon ganz viel, ne? Wahrscheinlich, da ist dann, ja, da gibt es
Genau,
dann
also
viele.
ich berate dann wirklich die Frauen auch konkret, was sie machen sollen. Es ist natürlich, also wenn jetzt der Beruf im Vordergrund steht, aber da ist halt dann auch immer, man muss das selber dann herausfinden, ja, wie viel Karriere geht mit einer Familie oder mit einer Schwangerschaft einher. Grundsätzlich bin ich schon jemand, der sagt, ja klar, berufstätige Frauen und so bin ich ja selber und ich habe auch meine Karriere verfolgt und Kinder kriegt nebenbei. Aber ich glaube jetzt so mit den Jahren ist mir schon klar geworden, dass der Körper und also dass es schwierig ist, beides zu vereinbaren. Und gerade körperlich gesehen, der braucht Entspannung. Die Mutter muss einfach eine gewisse Ruhe haben und der Fetus muss im Körper, in einem entspannten Körper wachsen. Ayurvedisch gesehen sind es die Dhatus, also diese Gewebe, die gut sein müssen. Also nur, wenn die mütterlichen Gewebe in einem guten Zustand sind, gut genährt sind mit guten Nährstoffen und gutem Essen und ausreichend Bewegung und einer Entspannung. Dann kann da eine Schwangerschaft eintreten, genau.
Ja, ich finde den ayurvedischen Ansatz da auch ganz toll, eben der auch genährt zu sein und
Ja, genau. Also Frauen, die halt 6-mal in der Woche Hochleistungssport machen und HIIT-Training und Halbmarathon oder Marathon laufen oder diesen Mozart 100 oder Trailrunners an, super sportlich, topfit, kaum Gramm Fett am Körper, da muss ja neues Gewebe entstehen. Also da sage ich dann auch, machen es Dinge, die sie beruhigen, denen Spaß machen. Sport ist generell nur dann, also im Longevity-Bereich weiß man, zu viel Sport kann auch schädigen. Das macht die Zellen kaputt. Das ist oxidativer Stress für die Zellen und man altert schneller und früher. Das heißt, die beste Empfehlung, also da dürfen jetzt alle zuhören, weil es ist eigentlich was Schönes, was ich jetzt verbreiten darf. Es soll der Spaß moderat sein, regelmäßig und Spaß machen. Also es soll wirklich so sein, dass man das gern macht und dann kann man es auch gut in den Alltag implementieren.
Da bin ich ja auch, ich bin ja liebend gern Trail gelaufen, gell, über
Ja,
40 dann.
wirklich.
Und ich bin da auch mal mitgelaufen bei dem Großglockner Ultra
Ach
Trail. Also ich
Gott.
wollte mir das beweisen, ja.
Ja.
Aber das Spannende ist wirklich, ich bin dann schwanger geworden, wie ich dann verletzungsbedingt dann aufgehört habe, so viel zu laufen einfach.
Ja.
Also ich war da auch das beste Beispiel, dass ich dann
Ja.
über 40 noch schwanger worden bin, eben wie ich dann mit dem. Aber es hat mir super Spaß gemacht, muss ich auch dazu sagen. Aber
Ja.
es gibt halt, man muss Prioritäten vielleicht auch teilweise ein bisschen setzen oder schauen auf
Ja.
sich einfach. Ja.
Es ist natürlich genau auch so vom Ayurvedischen her diese Pitta-Phase, gell, wo das Feuer, Energie, also wo man schafft sich einen Beruf, eine Karriere, wohntechnisch, Hausbau und so weiter. Und also es ist gerade alles man möchte körperlich topfit sein und seine Leistungen und seine Competitions machen. Also das ist so ein bisschen die Phase auch, gell, von 30 bis 45, sowas ist diese Pitta-Zeit. Und da ist es halt schwierig, ja, zurückzuschrauben. Aber gerade diese Pitta-Menschen, das ist diese Konstitution, mit der man geboren wird, diese Pitta-Menschen, die müssen genau was Gegenteiliges machen. Also das wäre super, wenn die anfangen mit Yoga, Meditation, Waldspaziergängen, ja, alles ein bisschen. Und das ist halt schwierig, wenn du gewöhnt bist, na, du möchtest fighten und du möchtest, ich kenne das, ich habe auch lange Turnier getanzt und schon auch meine Wettkämpfe durchgestanden und habe das auch geliebt, ja. Aber im Endeffekt merke ich, dass es mir besser tut, wenn ich mehr Yoga mache, mehr balancierende Dinge. Und das versuche ich dann den Frauen halt auch mitzugeben, wenn sie Kinderwunsch haben, dann es bei allem ein bisschen reduzieren und dann schauen sie mich groß an und sagen, boah, ich kann nicht meditieren, ich kann das nicht. Dann sage ich ja, mal geführt mit Meditationsanleitungen, dass man nicht gleich sich hinsetzt und einmal eine Stunde nichts redet oder so. Das kann man nicht sofort können. Aber das wäre zum Beispiel ein ganz hilfreiches Tool, um den Stress aus dem Körper zu kriegen, um leichter schwanger zu werden.
Immer, das kann ja auch sanft angehen, sozusagen kurz und geführt zum Beispiel mal beginnen und dann
Genau.
kriegt man Freude dran und dann macht man da einfach mehr, ja. Du, ich wollte dich trotzdem noch fragen, wann würdest du dann empfehlen, also wann empfiehlst du deinen Frauen in ein Kinderwunschzentrum zu gehen? Also wann, wahrscheinlich später dann bei dir oder wenn es
Na.
gewisse Voraussetzungen halt gibt, ja.
Also, wenn jetzt die 38-Jährige zu mir kommt und sagt, so, sie hat jetzt seit einem halben Jahr aufgehört zu verhüten oder sie planen es jetzt und sie ist noch nicht schwanger und ich sehe, gut, die hat einen unregelmäßigen Zyklus, zack, dann machen wir die Hormone, dann tun wir innerhalb von einem halben Jahr, schauen wir, dass wir das alles abklären. Das Problem ist ja auch, dass in Österreich unter 40 diese Kinderwunschbehandlungen nur finanziell unterstützt werden. Ich möchte ihnen das nicht verbauen, daher haben wir es da immer dann ein bisschen eiliger. Also ich sage dann auch, Partner soll gleich parallel zum Spermiogramm gehen, sie sollen gewisse Supplemente schon mal einnehmen. Dann schaue ich, dass meine Abklärung wirklich innerhalb von einem halben Jahr durch ist. Und wenn dann was noch nicht geklappt hat, dann empfehle ich schon auch mit dem Kinderwunschzentrum den Kontakt aufzunehmen, einmal ein Beratungsgespräch zu machen, zu sagen, okay, was gibt es für Möglichkeiten? Ich finde auch dort diesen sanften Einstieg, dass man mal, also ich arbeite mit den Kinderwunschzentren zusammen und sage einfach mal die Beratung, welche Möglichkeiten gibt es? Ja, und das funktioniert eigentlich gut. Wenn man ein bisschen, wenn die Frau ein bisschen jünger ist, einen sehr hohen Leidensdruck hat, weil ich will ja jetzt auch nicht sagen, nur weil eine Frau 24 ist und biologisch noch viel Zeit hat, kann die genau den gleichen Stress haben wie eine 38-Jährige. Auch dann, wenn ich merke, ja, sie will einfach was machen, dann schaue ich, dass ich sie optimal hinbringe, hormonell und mit allen Dingen rundherum. Und wenn das dann innerhalb von einem halben Jahr nicht funktioniert, dann schicke ich sie weiter. Genau.
Und wichtig finde ich eben auch, was ich jetzt rausgehört habe bei dir, dass du eben da auch ganzheitlich begleitest, weil ich finde es auch immer ganz wichtig, bevor man ins Kinderwunschzentrum geht, dass man da eben trotzdem eine zusätzliche ganzheitliche Begleitung auch schon hat und da hingeführt wird sozusagen und nicht einfach so reingestoßen wird, gell, wie
Ja,
manche. Du weißt, was ich meine,
genau.
oder? Dass man
Ja,
dann,
genau.
ja.
Und es ist auch, also haben ja dann meistens die Gelegenheit, lange und oft drüber zu reden. Ich versuche Ihnen dann auch aus dem ayurvedischen Bereich Nahrungsergänzungsmittel zur Verfügung zu stellen, Ernährungsempfehlungen zu geben, welche Gewürze sind besser, welche schlechter, welche Präparate sind besser, welche schlechter, was können Sie tun, wie sollen Sie es angehen? Und das mache ich weiter, auch wenn Sie im Kinderwunschzentrum sind, wenn die da einen Termin haben. Ich meine, meistens rutschen es dann einmal ein bisschen raus aus meiner Obhut, weil die natürlich dann auch viele Termine dort haben und das passt auch. Aber ich kriege dann eben die Bestätigung, ja, hat geklappt oder nicht. Und dann geht es halt mit der Betreuung in der Schwangerschaft weiter. Und ich freue mich dann immer sehr, wenn die Paare so glücklich sind. Ich habe auch eine Ayurveda-Masseurin, muss ich sagen, die manuelle Behandlungen macht, ja, wo man auch schon wirklich einige, also 3 oder 4 Patientinnen hatten in dem letzten Jahr, die gerade mit diesem Stress-Release, also dieses Stressen und diese Tension, also Spannung im Körper, dass das rausmassiert werden kann, dass das auch sehr gut ergänzend und begleitend ist, wenn man entspannende Massagen kriegt. Und Ayurveda-Massagen sind so besonders, weil sie eben nicht wie eine Sportmassage ganz fest sind, sondern eben durch streichende Bewegungen mit guten nährenden Ölen passieren. Und da kann man also auch Zyklus balancieren zum Beispiel oder eben den Körper bereit machen für Schwangerschaft.
Und ich finde es auch immer sehr schön, wenn man da eben was Unterstützendes auch hat. Also auch irgendwie das Gefühl hat, noch was
Genau.
zusätzlich vielleicht tun kann. Ich sage immer dazu, vielleicht, dass man sich auf eines konzentriert, also dann nicht, weiß ich nicht, dann fünf Sachen noch unterstützend macht. Aber dass man das Gefühl hat, auch wenn man dann in einer Kinderwunschklinik ist, dass man da nicht, es klingt jetzt so ausgeliefert, aber dass man nur das einnimmt, sondern dass man da eben auch
Ja,
wieder, gell,
genau,
das würdest du
das ist auch
wahrscheinlich
ganz
auch.
wichtig für die Frauen, ja. Und weil du gesagt hast, dass man 5, 6 Sachen hat, also das ist ja für diese Pitta-Frauen, für diese sehr strukturierten, perfektionistischen Frauen dann oft, dann haben sie ihre Liste. So in der Früh das Supplement und dann das Supplement und dann um 10 zur Massage und dann um 11 Yoga und dann am Abend mache ich noch Meditation. Also das wird ja dann auch oft, kippt ja oft einmal, wenn zu viele Empfehlungen sind, dann kippt es ja auch oft wieder in Stress. Ja, dass man möglichst alles perfekt und richtig machen möchte. Und ich versuche wirklich, Das ist der Luxus meines Alters inzwischen. Also es hat Phasen gegeben in meinem Leben, wo das bei mir schon auch so gelaufen ist. Aber ich kann inzwischen sagen, ich kann die Frauen unterstützen, eine gewisse Leichtigkeit wieder reinzubringen, weil ich selber merke, wie gut das ist im Leben. Und ich glaube, das ist gut, wenn man ihnen vermittelt, das ist da kein Wettkampf und das ist auch nicht sie. Wenn sie einen Tag ihr Vitamin D vergisst, dann vergisst sie es halt oder es passiert nichts. Ja, also je regelmäßiger man Supplemente und Vitamine und so einnimmt, das ist gut, aber es passiert nichts, wenn man es einmal vergisst. Also nur nicht wieder einen Knoten im Kopf produzieren.
Ah, das ist schön, dass man vielleicht auch wieder, was ich auch oft empfehle, einen Schritt wieder zurückgeht, gell?
Ja, ja.
Ja, und nicht alles perfekt, weil es ist eben, es gibt, ich finde trotzdem, vielleicht werden wir es mal rausfinden, warum es klappt mit dem Schwangerwerden, also so ganz. Aber für mich gibt es im Moment halt trotzdem noch was, wo man jetzt nicht unbedingt Einfluss drauf hat, oder? Vielleicht.
Absolut, weil das ist das klassische Beispiel, das ich auch erlebe, dass Frauen jahrelang versuchen, schwanger zu werden. Auf der einen Seite manchmal sind es Beziehungen, die sich ändern, ja, wo man aber sagt, okay, das Spermiogramm vom ersten Mann war genau gleich gut wie das vom zweiten Mann und trotzdem mit dem zweiten funktioniert es dann zum Beispiel, ja. Also das finde ich ja lustig, weil dann sage ich, okay, das Universum, die zwei Menschen sollten jetzt einfach dieses Leben schaffen und halt vielleicht vorher mit dem nicht. Und was man auch oft sieht, ist dieses Loslassen. Also Frauen, die jahrelang versucht haben, schwanger zu werden und dann sagen, so, jetzt ist es einfach so, egal, dann kriegen wir kein Kind, dann machen wir unser schönes Leben. Wir haben abgeschlossen und dann plötzlich ein halbes Jahr später, zack, funktioniert es. Also das kann man jetzt nicht in wissenschaftliche Worte fassen, was da jetzt genau abgeht. Ja? Und da ist eben diese, ja, im Ayurveda halt diese Balance der Doshas und die Energie, die fließt im Körper, die können wir, glaube ich, nicht abstreiten. Wir können es zwar jetzt auch noch nicht lernen an der Uni, aber da gibt es also schon Dinge, die wir wahrscheinlich noch nicht wissen, die aber
Genau,
bestimmt
gell,
eine
und die
Rolle
dann.
spielen. Ja.
Du, ich würde sagen, abschließend, wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Wir haben vorher kurz gesprochen darüber, dass du eigentlich in deiner Ordination sehr begehrt ausgelastet bist, natürlich, aber es gibt zum Beispiel eine Hormonbalance-Masterclass von dir, die du, vielleicht magst du da ein bisschen mehr auch dazu erzählen.
Ja, also die Hormonbalance Masterclass ist ein Online-Kurs, wo es um alle hormonellen Themen geht, die Frauen betreffen können. Also das ist auf der einen Seite Pubertätshormonprobleme, als auch Kinderwunsch, als auch Zyklusprobleme, Zyklusschmerzen, Frauen in der Menopause, Postmenopause, Altern, Longevity, Lifestyle, Ernährung. Also es ist alles reingepackt. Es ist wirklich ein Herzensbaby von mir. Ich habe da 2 Jahre dran gearbeitet, habe ganz viel medizinisches Wissen reingepackt, weil ich den Bedarf gesehen habe, dass Frauen informiert werden sollen. Es ist schon medizinisch, es sind viele hormonelle Themen. Wenn man den Kurs kauft, man kann entweder jedes Modul einzeln, also es gibt 3 Module, entweder jedes Modul einzeln kaufen oder in der Gesamtheit, also als Bundle mit Zusatzvideos noch zu Yoga und Ernährung. Ich würde das empfehlen. Es sind auch ganz viele Patientenbeispiele drinnen, also auch Laborwerte, die analysiert werden. Das ist auch oft hilfreich, weil die Frauen einfach so hilflos beim Frauenarzt sitzen oft und sich selber zu wenig auskennen, um die richtigen Fragen zu stellen. Und ich selbst kann leider in meiner Praxis keine neuen Patienten mehr nehmen, weil ich so voll bin, ich kann 24/7 arbeiten, was mich sehr ehrt und was ich schön finde, ja, wenn mir so viele Frauen das Vertrauen schenken. Aber für diese Frauen ist eigentlich dieser Online-Kurs gemacht, um einfach ganz viel Wissen zu kriegen, um zu wissen, was muss ich in meinem Leben ändern und was muss ich machen.
Ja, danke dir. Das klingt ganz toll. Werde auf jeden
Ja.
Fall in den Shownotes auch verlinken.
Sehr gerne. Und sonst findet man mich halt auf Instagram und TikTok und meine Homepage. Da habe ich auch ganz viele Informationen. Und ja, ich freue mich immer, wenn ich einfach mein Wissen, meine Erfahrung teilen kann. Mein Herz schlägt ja für die Frau. Also mir geht es darum, dass es den Frauen da draußen gut geht. Und ich kann nicht alle Hunderttausende, Millionen Frauen selbst da jetzt behandeln. Daher ist es auch ein Aufruf an Ärzte, Kollegen, sich einfach mit dieser Thematik, mit Hormonen und der ganzheitlichen Frauenmedizin ein bisschen mehr zu beschäftigen. Also es wäre schön, wenn ich Verstärkung hätte in dem Bereich. Ja.
Liebe Andrea, vielen Dank. Ich finde, das war jetzt sehr rund, auch dieser Abschluss. Danke dir für dein Wirken und dein Engagement da auch für Frauen. Und danke
Danke
für
dir.
das schöne Gespräch.
Danke, Bernadette.
Und wenn du gerade merkst, dass du nicht nur mehr wissen willst, sondern auch endlich ins Tun kommen möchtest, dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Nutz diese schöne Frühlingsenergie draußen und starte auch mit dem Body and Mind Online-Kurs bei Kinderwunsch. Denn ich begleite dich in diesem Kurs genau dabei, nämlich raus aus dem ständigen Grübeln, rein in eine echte Verbindung zu deinem Körper. Du bekommst ganz klare Strukturen, sanfte Yoga-Einheiten abgestimmt auf deinen Zyklus und Tools, die dein Nervensystem wirklich regulieren. Gerade in dieser oft so herausfordernden Zeit. Und von dem schwärmen dann auch die Frauen, die ich begleiten durfte, und das waren schon einige, ganz viele davon haben auch bereits ihr Baby jetzt in den Händen, nämlich von diesen Tools, die wieder Beruhigung in dein Nervensystem bringen, die dir wieder mehr Vertrauen auch auf deinem Kinderwunschweg schenken. Die Links zum Kurs findest du natürlich in den Shownotes. Und wenn du spürst, dass du gerne intensiver begleitet werden möchtest, dann buch dir gerne ein kostenloses 1:1 Kennenlerngespräch mit mir. Ich freue mich, dich ein Stück auf deinem Weg begleiten zu können.